SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Seit August herrschen die Taliban in Afghanistan. Die westlichen Alliierten haben das Land verlassen, auch die deutsche Bundeswehr. Aber noch immer sitzen tausende Menschen in dem Land fest. Helfer der Bundeswehr, sogenannte Ortskräfte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, MenschenrechtsaktivistInnen oder andere, die nun um ihr Leben fürchten. Mein Gast heute Abend kennt Afghanistan sehr gut. Die Journalistin, Autorin und Filmemacherin Ronja von Wurms-Seibel hat mehrere Jahre in dem Land gelebt und versucht nun auf eigene Faust Menschen aus dem Land zu bringen. Schönen guten Abend, Frau von Wurms-Seibel.
Hallo.
Sie waren 27, als Sie das erste Mal nach Kabul gezogen sind, um dort zu leben und von dort zu berichten, unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit. 2013, 2014 war das. Später waren Sie nochmal dort, um den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm True Warriors zu drehen, der von Kulturschaffenden in Kabul erzählt. Sie haben ein Buch über den Alltag im Krieg geschrieben, ausgerechnet Kabul. Sie haben also auf sehr vielen Wegen versucht, uns das Land näher zu bringen, auch abseits der schrecklichen Menschen. Was lieben Sie an Afghanistan?
Ja, sehr viel. Ich glaube, es ist ein Land, das die meisten, die dorthin reisen, schnell in den Bann zieht. Also die Natur fürs Erste ist schon mal unbeschreiblich schön. Ich komme aus Bayern, ich kenne die Berge, aber in Afghanistan ist es wirklich ein komplett anderes Level von Bergen einfach. Das sieht man schon, wenn man nach Kabul fliegt, einfach von oben. Das Essen ist fantastisch. Es gibt eine sehr, sehr schöne und herzliche Kultur der Gastfreundschaft in Afghanistan. Ich wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen, habe sehr, sehr viele enge Freundschaften geknüpft. Also am Ende sind das einfach die Menschen natürlich, die, glaube ich, jeden Ort ausmachen, an dem wir uns wohlfühlen und mit dem wir uns verbunden fühlen.
Sie leben jetzt wieder in Bayern. Was vermissen Sie am meisten?
An Kabul? Mhm. Ja, ich glaube wirklich das Essen und vor allem diese Momente, also nicht nur das Essen, weil es gut schmeckt, sondern wie das Essen zelebriert wird. Also man isst sehr häufig einfach mit vielen Menschen und sitzt stundenlang und erzählt Geschichten und Witze. Und ja, das fehlt mir natürlich sehr.
Ein wunderschönes Land und dennoch müssen nun viele Menschen eben dieses Land verlassen, um zu überleben. Für diese Menschen engagieren Sie sich jetzt privat. Sie helfen ihnen bei der Ausreise, Sie helfen ihnen hier in Deutschland. Sie haben auch eine Vormundschaft für einen jungen Mann übernommen und über all das reden wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Ronja von Wurms-Seibel hat als junge Journalistin selbst in Afghanistan gelebt. Frau von Wurms-Seibel, die meisten, auch solche, die das Land gut zu kennen glaubten, haben nicht damit gerechnet, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen konnten. Waren auch Sie überrascht?
Dass es so schnell ging, ja. Dass etwas in diese Richtung passieren würde, nein. Also ich hatte eher damit gerechnet oder gehofft, kann man vielleicht sagen, dass es so eine Art Übergangsregierung geben könnte aus neuer und alter Regierung. Aber dass es letztendlich so schnell kam, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber dass es kommt auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, alle, die damit politisch zu tun haben, auf politischer Ebene, wussten auch, dass etwas kommen wird und ja, hätten darauf besser vorbereitet sein können.
Was bedeutet es denn nun für die Menschen in Afghanistan, ganz konkret unter der Herrschaft der Taliban zu leben? Wie sieht der Alltag aus?
Ja, komplett anders. Also zunächst mal, Frauen ist es nicht mehr erlaubt, ohne männliche Begleitung aus dem Haus zu gehen. Die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten, Mädchen dürfen nur noch im Grundschulalter quasi die Schule besuchen, danach nicht mehr. Die Universitäten haben für Frauen geschlossen, Kultur ist verboten, beziehungsweise erlaubt im Rahmen der Scharia, wie die Taliban das auslegen, was de facto ein Berufsverbot für alle KünstlerInnen im ganzen Land bedeutet. Es ist eine riesige Hungersnot, also mehr als die Hälfte der Menschen leiden jetzt schon Hunger im Sinne von akuter Unterernährung, die natürlich auch lebensbedrohlich ist und der Winter steht bevor. Es wird damit gerechnet, dass nächstes Jahr über 90% der Menschen Hunger leiden werden und an Mangelernährung leiden werden. Also es ist eine riesige humanitäre Katastrophe, die jetzt schon begonnen hat, die sich noch stark verschlimmern wird. Und es fehlt einfach an allem, Lebensmittel, Geld, es ist kaum noch Bargeld im Umlauf. Also Leute verkaufen ihren Hausrat, tauschen Dinge, weil es überhaupt keinen funktionierenden Geldverkehr mehr gibt. Also das Leben, so wie es die Leute kannten in den letzten 20 Jahren, hat sich wirklich von einem Tag auf den anderen komplett geändert. Dazu kommt noch, dass eben immer wieder Leute, die Verbündete des Westens waren, sei es jetzt auf militärischer Ebene oder eben auch KünstlerInnen, JournalistInnen, AktivistInnen, einfach abgeholt werden von zu Hause, verhaftet werden, gefoltert werden, umgebracht werden oder einfach verschwinden. Das kommt noch dazu als Bedrohung. Hm.
Zu wem haben Sie Kontakt? Was erzählen die Ihnen?
Ich habe momentan ganz viel Kontakt, weil mein Partner und ich versuchen zumindest denjenigen Menschen zu helfen, die in der Zeit, als wir in Kabul gelebt haben, mit uns und für uns gearbeitet haben. Also einerseits eben ÜbersetzerInnen, Co-JournalistInnen, aber auch Leute, die in unseren Filmen aufgetaucht sind, also ProtagonistInnen. Und mit denen haben wir allen Kontakt. Das sind 70 Leute ungefähr. Und ja, mit denen spreche ich jeden Tag. Die meisten von denen, eigentlich alle von denen, leben versteckt seit 3 Monaten, wechseln mehrfach ihre Häuser, ja, gehen wirklich nur noch raus, wenn sie irgendwie das Nötigste brauchen. Die Frauen komplett unter der Burka versteckt, damit sie nicht erkannt werden. Es ist wirklich ein Leben wie im Albtraum.
Nun hat ja Deutschland versprochen, alle rauszuholen, die auf einer Liste stehen. Was sind das eigentlich für Listen? Wie kommt man darauf?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Die kann ich leider nur so weit beantworten, wie wir das selber auch mitbekommen, weil es da ganz wenig Transparenz gibt. Also es gibt zum einen von jedem Ministerium, die in Afghanistan tätig waren, das ist Verteidigungsministerium, Innenministerium, Außenministerium und Entwicklungsministerium, die haben jeweils eine eigene Liste, auf der Leute geführt werden, die für dieses Ministerium gearbeitet haben. Das Auswärtige Amt hat zusätzlich noch eine Liste für die sogenannte Menschenrechtsliste, bei der eben solche Leute, die beispielsweise für mich gearbeitet haben, draufstehen, aber eigentlich auch eben AktivistInnen, JournalistInnen und so weiter. Bei dieser Liste wird gesagt, dass es einen konkreten Deutschlandbezug braucht. Keiner weiß so richtig, was das heißt. Und der Eindruck, den wir und viele, viele andere, die sich gerade freiwillig und ehrenamtlich engagieren, damit Leute überhaupt ausreisen können, haben, ist, dass es eben, ja, dass vor allem die Leute auf diese Liste kommen, bei denen eben politisch von prominenter Stelle Druck gemacht wird. Und wichtig ist auch zu sagen, die Versprechungen, die im Sommer alle gemacht worden sind, also zum Beispiel, dass auch Leute, die ab 2013 für die Deutschen gearbeitet haben, dass die auch aufgenommen werden. Das hat sich bisher nicht bestätigt. Da weiß noch keiner, wie das Verfahren überhaupt ist. Auch innerhalb der Ministerien wird das ganz intransparent kommuniziert. Also es ist wirklich ein riesengroßes Chaos. Und es ist auch, der Eindruck ist sehr, sehr stark, dass es nicht zufällig ein Chaos ist, sondern dass es sehr gewollt ist.
Warum gewollt? Was vermuten Sie?
Na, um einfach die Zahlen gering zu halten von denjenigen, die einreisen. Also es ist sowieso, der Prozess ist wirklich sehr intransparent. Diejenigen, man stellt quasi einen Antrag, erfährt Wochen oder Monate lang nicht, ob man überhaupt auf dieser Liste steht, bekommt dann eine E-Mail, wo es heißt, wir überprüfen jetzt Ihre Dokumente und danach kriegt man gar nichts mehr. Und man muss irgendwoher wissen, dass diese eine E-Mail, in der eigentlich nur steht, wir prüfen Ihre Dokumente, quasi die Zusage ist. Dann geht eigentlich der eigentliche Prozess los, dass die Leute auf eigene Faust es schaffen müssen, in eins der Nachbarländer zu kommen, also vor allem Pakistan, Iran, Tadschikistan, was so gut wie unmöglich ist ohne fremde Hilfe. Und da hält sich die Bundesregierung eben nahezu komplett raus und sagt eigentlich, wir starten dann, sobald die Leute in den Nachbarländern angekommen sind. Bloß der Weg dahin ist eben fast unmöglich.
Okay, das heißt also, auf einer Liste zu stehen, heißt noch nicht, die Ausreise sicher zu haben. Also das war ja selbst, als die Alliierten im Land waren, noch, wir kennen die Bilder vom Flughafen in Kabul, schwierig, wenn man auf der Liste stand, sind ja ganz viele trotzdem nicht mit rausgekommen. Also jetzt heißt es, wenn ich auf einer Liste stehe, muss ich erstmal in eins der Nachbarländer? Also welchen Wert hat so ein Platz auf einer Liste überhaupt?
Ja, der ist grundsätzlich natürlich schon wichtig, weil es überhaupt einem erlaubt, nach Deutschland einzureisen, was ja fast unmöglich ist, aufgrund der ja sehr strikten Asyl- und Migrationsgesetze, die wir in Deutschland haben. Aber insofern ist der Listenplatz noch weit eben da. Also es ist noch ein riesiger Unterschied zur tatsächlichen Ausreise. Man braucht Pässe, die meisten Leute haben keine Pässe. Man braucht dann ein Visum für Pakistan und braucht dann noch die Unterstützung von eben jetzt so jemanden wie Kabul Luftbrücke oder anderen Organisationen, die vor allem Kabul Luftbrücke, die eben helfen, den Leuten dann auszureisen und bis nach Pakistan zu kommen. Das Ganze ist unendlich teuer. Also niemand, den ich kenne in Afghanistan, kann sich das leisten. Das braucht einfach die Unterstützung von außen. Und das ist alles eine Arbeit, die gerade Hunderte und Tausende von Freiwilligen machen, anstatt eben die Bundesregierung, deren Aufgabe es eigentlich wäre.
Also die Initiative Kabul Luftbrücke hat mit einem spendenfinanzierten Charterflug gerade am vergangenen Wochenende 148 Menschen ausgeflogen. Dann möchte ich auch noch erwähnen, die Mission Lifeline sammelt Spenden, um afghanischen Familien diese sündhaft teuren Pässe zu bezahlen. Was kosten die eigentlich?
Ja, also man kann natürlich unendlich viel bezahlen. Der günstigste Weg, den wir jetzt gefunden haben, sind $700 pro Person. Dazu muss man sagen, in Afghanistan sind die Familien häufig deutlich größer als bei uns. Also es sind wirklich unglaubliche Preise und das ist nur der Pass. Danach braucht man noch das Visum plus die Ausreise und so weiter.
Und es sind private Organisationen, also NGOs, die helfen oder Privatpersonen wie Sie, die helfen und dann auch der Bundesregierung vorwerfen, zu wenig zu tun, um die Menschen rauszuholen.
Absolut. Also wir sind alle inzwischen sehr gut vernetzt. Ich kann von mir persönlich sagen, ich mache seit 3 Monaten wirklich nichts anderes. Das ist mein neuer Alltag geworden. Ich werde dafür natürlich nicht bezahlt, so wie alle anderen auch, die das machen. Ja, und wir machen das Tag und sehr, sehr häufig auch nachts, einfach weil es natürlich um Menschenleben geht und es wichtig ist, ja, die Leute nicht hängen zu lassen.
Wem haben Sie schon bei der Ausreise helfen können?
Wirklich in Deutschland angekommen sind bisher 2 Familien. Das sind beides Künstler, die in unserem Film True Warriors mitgemacht haben. Und in Pakistan sind, muss ich kurz durchzählen, weitere 2 Familien. Und eine unserer ehemaligen Mitarbeiterinnen ist im Iran.
Die Journalistin, Autorin und Filmemacher Ronja von Wurmseibel ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Sie hat in Afghanistan gelebt, von dort berichtet, ein Buch über den Alltag in dem Land geschrieben und 2017 kam ihr mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilm True Warriors in die Kinos. Darin erzählen mehrere Kreative in Kabul von ihrem Leben, von ihrer Arbeit, auch von einem Anschlag auf eine ihrer Theatervorstellungen, von einem Lynchmord, den sie wiederum in einem Theaterstück verarbeitet haben, von ihrer Angst, aber auch von ihrer Liebe zu dem Land und dass sie es niemals verlassen wollen. Frau von Wurmseibel, wie viele Ihrer Verbündete sagen jetzt, ich muss hier raus? Also was ist anders als vor 4 Jahren?
Ja, eigentlich alle. Also anders ist, dass speziell Künstler eben überhaupt keine Chance mehr haben, ihren Beruf auszuüben und noch dazu auch gezielt erste KünstlerInnen umgebracht, hingerichtet worden sind aufgrund ihrer Arbeit. Es ist einfach überhaupt keine Perspektive mehr. Und zudem jetzt speziell, dass eben KünstlerInnen betroffen sind, muss man wirklich sagen, generell für die Menschen dort, es ist keine, also es ist nicht eine Frage von, kann ich hier noch irgendwie leben oder nicht, sondern es gibt einfach keine Perspektive. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung leiden jetzt schon an Hunger. Familien sind teilweise gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen, damit sie die anderen Kinder noch ernähren können. Das ist eine unvorstellbar schlimme Situation, die man, glaube ich, in Worten gar nicht richtig beschreiben kann. Also ja, wir hatten zum Beispiel eine Familie, die auch nach dem Sturz durch die Taliban noch gesagt haben, nein, wir bleiben hier, wir schaffen das schon irgendwie. Und die dann nach 10 Tagen gesagt haben, wir haben keine Chance mehr, es ist so schlimm, wir müssen hier einfach
noch
raus.
Kennen Sie noch jemanden, der bleiben will?
Ich persönlich nicht. Es gibt Leute, die bleiben wollen. Es gibt vor allem sehr, sehr viele Leute, die bleiben müssen, weil die Ausreise, also jetzt zum Beispiel bei Deutschland, da sprechen wir ja von, ja, es war mal diese Zahl 40.000 im Raum. Ich weiß nicht, ob die wirklich eingehalten werden wird oder ob es am Ende doch weniger sind, die eine Aufnahmezusage bekommen. Das sind ja verschwindend gering wenig bei einer Bevölkerung von über 30 Millionen Menschen. Also die allermeisten müssen im Land bleiben. Die können sich diese Frage gar nicht stellen.
In Ihrem Film True Warriors kommen verschiedene KünstlerInnen zu Wort, die sagen, ja, ich kann morgen sterben. Ich rechne damit, dass ich bald sterben werde, weil es irgendwo einen Selbstmordanschlag gibt oder sie vielleicht in ein Gefecht geraten können. Also die Angst davor zu sterben hatten sie auch damals und jetzt ist sie nochmal potenziert. Können Sie verstehen, dass man trotzdem bleiben will? Sie haben ja selbst in Afghanistan gelebt und das Land lieben gelernt.
Ja klar, ich meine, ich glaube, niemand verlässt seine Heimat freiwillig, sondern wirklich nur dann, wenn Siddique Barmak, ein sehr bekannter Regisseur, Filmregisseur in Afghanistan, hat es mal so beschrieben, er hat gesagt, ich habe alles hier erlebt, bin auch während den Taliban nicht weggegangen, aber an dem Moment, wo du keine Hoffnung mehr hast, kannst du nicht bleiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es bestimmt noch Leute gibt, die es irgendwie schaffen, noch Hoffnung zu haben und die noch genug Kraft dadurch haben, für ihr Land zu kämpfen. Aber wenn die allermeisten sind einfach so wie ich das momentan erlebe, natürlich muss man das von Person zu Person anschauen, aber zumindest die Leute, die ich im Gespräch erlebe, sind wirklich gebrochen von dem, was passiert ist. Also das sind ja Leute, die 20 Jahre lang und noch länger für Fortschritt in ihrer Gesellschaft gekämpft haben, die auch mit allen Mitteln gekämpft haben. Damit meine ich, die Freunde unterwegs verloren haben, die angegriffen worden sind, die einfach schon sehr viel Leid erlebt haben auf diesem Weg und die jetzt erlebt haben, dass innerhalb von wenigen Tagen einfach das alles zurückgedreht wird. Das ist wahnsinnig schmerzhaft und ganz, ganz schwer, da noch Hoffnung zu haben und eine Perspektive zu sehen. Und die braucht man eben, um in seiner Heimat bleiben zu können. Und noch dazu wirklich, das ist jetzt so die emotionale Ebene, aber wirklich, es ist ganz, ganz viele Menschen in Afghanistan wissen momentan nicht, wie sie sich selbst ernähren sollen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, leben in Zelten. Der Winter steht vor der Tür. Es ist ein wirklicher Kampf mit dem Überleben von Tag zu Tag. Und Also da kann ich nur jeden und jede verstehen, die sagen, ich muss hier irgendwie raus. Wobei ich auch sagen muss, es ist de facto fast unmöglich, das Land zu verlassen. Also die Grenzen sind zu fast allen Seiten hinzu. Und die Grenzen nach Europa vor allem, das erleben wir ja auch gerade zwischen Polen und Belarus, sind auch einfach zu. Mhm. Also die Menschen haben gar keine Chance, in der Masse rauszukommen. Egal, ob sie es wollen oder nicht.
Die noch Hoffnung haben, worauf haben sie Hoffnung?
Ja, ich glaube, die eine Hoffnung ist, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie mit den Taliban so zu verhandeln, dass zum Beispiel eine Beteiligung von Frauen an der Gesellschaft irgendwie erreicht werden kann, also Druck aufgebaut wird. Ja, natürlich ist irgendwie die Hoffnung, denke ich jetzt, aber das kann ich auch nicht stellvertretend für ein ganzes Land sagen, aber ja, dass die Regierung sich vielleicht nicht lange hält. Aber man muss auch sagen, es gibt nicht nur Hoffnung, sondern auch Ängste. Es steht auch die Möglichkeit von einem Bürgerkrieg im Raum, dass sich eben verschiedene Kräfte bekämpfen, so wie es schon mal in Afghanistan der Fall war. Also es kann auch noch deutlich schlimmer werden, als es gerade ist.
Es sind ja vor allem SchauspielerInnen, Künstler oder andere Kreative, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, zu denen Sie Kontakt haben. Sie haben es gerade gesagt, die können ihren Beruf nicht ausüben. Wovon leben die dann? Was arbeiten sie? Wie halten sie sich über Wasser?
Also eigentlich alle, die ich kenne, momentan arbeiten nicht. Nicht nur KünstlerInnen und Kreative, auch in ganz, ganz vielen Familien haben Frauen die Familien ernährt, sei es, weil sie verwitwet sind und die Männer im Krieg gestorben sind, aber auch einfach sonst, weil sie vielleicht als Ärztin gearbeitet haben, als Hebamme, auch als PolitikerInnen. Es gab sowas wie Ministerpräsidentin in Afghanistan. Also Frauen waren durchaus sehr präsent im Berufsleben. Die dürfen jetzt alle nicht mehr arbeiten. Das heißt, sehr, sehr viele Familien haben ihr komplettes Einkommen verloren. Viele Leute, die da vorne einen gesicherten Job haben, sind jetzt Tagelöhner geworden. Die wirtschaftliche Situation war auch schon vor der Machtübernahme der Taliban katastrophal und ist jetzt eben noch schlimmer geworden. Also alle Leute, die ich kenne, arbeiten nicht mehr. Es gibt keine Arbeit. Die Leute, die arbeiten, bekommen ihre Gehälter nicht bezahlt. Es gibt wirklich keinen, auf einem ganz niedrigschwelligen Level, es gibt so gut wie kein Bargeld im Land. Also es gibt keinen Wirtschaftskreislauf mehr, so wie er davor vorhanden war.
Also das Land steht vor einer humanitären Katastrophe. Wie können wir den Menschen, die jetzt in Afghanistan leben, die dort leben wollen, leben müssen, in irgendeiner Weise helfen?
Ja, leider ist es momentan vor allem wirklich durch Spenden möglich. Es gibt zum Glück noch Organisationen, die vor Ort, die auch schon lange vor Ort tätig sind. Zwei, die ich besonders gut kenne, ist zum einen der Afghanische Frauenverein. Die machen so grundlegende Versorgung, sowas wie Brunnen bauen und einfach sicherstellen, dass Dörfer Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die machen aber auch eine Nothilfe jetzt für die Leute, die innerhalb des Landes gezwungen sind, zu fliehen und in Zelten leben, was jetzt besonders eben vor dem Winter, der kurz bevorsteht, ganz, ganz schwer und schlimm ist. Und die andere Organisation, die ich auch sehr, sehr gut kenne, ist, das heißt Emergency Hospital, also Emergency Krankenhäuser, eine italienische Organisation. Und die haben im ganzen Land Krankenhäuser, wo sie eben Kriegsverletzungen behandeln, was ganz, ganz wichtig ist, weil es nach wie vor Anschläge gibt. Also es gibt keinen Frieden im Land sozusagen. Und nach wie vor Menschen da versorgt werden müssen. Und das ist nicht nur toll, weil sie einfach diese medizinische Versorgung machen, sondern weil die auch Teil ihres Konzeptes haben, dass Waffen im Krankenhaus nicht erlaubt sind, egal wie hochrangig die Leute sind, die behandelt werden, und das so wenigstens kleine Inseln des Friedens sind.
Sie hören SWR 2 Tandem am Mittwochabend. Nach dem Abzug der USA Ende August aus Afghanistan haben alle westlichen Kräfte das Land verlassen. Die Macht haben nun die Taliban. Millionen Afghaninnen und Afghanen sind auf der Flucht. Die meisten von ihnen innerhalb des Landes, aber viele wollen auch nach Europa. Ronja von Wurmseibel hilft ihnen dabei, nicht nur bei der Ausreise, sondern auch hier in Deutschland. Frau von Wurmseibel, was sind die größten Schwierigkeiten, die geflüchtete Menschen hier haben, um anzukommen?
Also am Anfang auf jeden Fall die Bürokratie. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Die Leute, die jetzt nach Deutschland kommen, eben weil sie Verbündete waren, die haben direkt einen Aufenthaltsstatus von 3 Jahren. Das heißt, sie dürfen theoretisch ab Tag 1 arbeiten und Sprachkurse besuchen. Das ist eine ganz andere Situation als diejenigen, die hierher kommen und um Asyl bitten. Die sind oft wirklich in so einem jahrelangen Limbo gefangen, wo sie einfach erstmal warten müssen, ob sie anerkannt werden oder nicht. In dieser Zeit dürfen sie nicht arbeiten, dürfen keine Sprachkurse machen, leben in Camps untergebracht, erfahren täglich strukturierten Rassismus durch Behörden und andere, ja, andere Systeme. Also es ist sehr, sehr schwierig, hier am Anfang anzukommen. Mhm. Jetzt gerade bei den Leuten, die jetzt neu aus Afghanistan ankommen, da ist es etwas einfacher, weil da im Prinzip das Asylverfahren schon vor Ort geklärt worden ist und sie jetzt direkt hier ankommen können und direkt den Neuanfang starten können.
Sie haben einen jungen geflüchteten Mann auch bei sich aufgenommen und die Vormundschaft übernommen. Wie kam es dazu?
Ja, das war nicht so geplant. Wir kannten Hasib, mein Partner und ich, aus unserer Zeit in Afghanistan nicht sehr gut, eher so flüchtig, ein paar Mal gesehen. Und als wir dann wieder zurück in Deutschland waren, hat er uns eines Tages angerufen und hat gesagt, er ist unterwegs nach Europa und steckt in Ungarn fest. Er war damals 16 Jahre alt und ist von der Polizei aufgegriffen worden und in ein Camp für Minderjährige gesteckt worden, die auch damals schon wirklich sehr, sehr unbequem waren. Und wir haben dann eine Woche lang versucht, irgendwelche legalen Wege zu finden, weil wir dachten, er ist minderjährig, wir kennen ihn, wir können seine Identität bestätigen, da muss es doch eigentlich einen Weg geben. Es ist ja innerhalb von Europa sozusagen. Und haben dann schnell gemerkt, es gibt diesen Weg nicht, haben uns dann dazu entschlossen, den illegalen Weg zu gehen und haben ihn auf der Rückbank von einem Auto nach Deutschland geschmuggelt, nach Hamburg, wo wir damals gelebt haben, und dachten eigentlich, dass unsere gemeinsame Reise ja damit quasi vorbei ist. Es kam dann total anders. Er ist dann eben in eins dieser Camps gegangen in Deutschland oder musste gehen. Und ja, da war die Situation damals wirklich so katastrophal, dass irgendwie ganz schnell deutlich war, so können wir es nicht weitermachen. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir zu dritt entschieden, dass wir eine Pflegefamilie werden. Also er unser Pflegesohn und wir seine Pflegeeltern.
Illegale Fluchthilfe, das klingt sehr abenteuerlich.
Also wir waren natürlich sehr, sehr nervös, weil wir das auch noch nie gemacht hatten und Angst hatten, was falsch zu machen und auch Hasib in Gefahr zu bringen. Zum Glück hat das wirklich alles super gut geklappt. Damals gab es auch schon die Grenzkontrollen innereuropäisch, was damals ja neu war. Aber es hat wirklich alles gut geklappt, zum Glück. Und wir haben darüber auch geschrieben, deswegen kann ich so offen darüber sprechen, weil uns auch ein Leser angezeigt hat damals und es ein Verfahren gab, das aber fallen gelassen wurde. Sonst dürfte ich da gar nicht so offen drüber sprechen, weil man sich ja auch gefährdet.
Wie haben Sie ihm dann helfen können, als er bei Ihnen gelebt hat? Also was waren so die höchsten Hürden, die er in Deutschland nehmen musste?
Ja, ich glaube, die Hürden, die musste er nach wie vor natürlich selber nehmen. Er musste ja selber Deutsch lernen, er musste selber einen Weg finden, mit Rassismus irgendwie umgehen zu lernen. Er musste selber sich eine Ausbildung suchen und all diese Dinge. Ich glaube, das Einzige, was wir ihm geholfen haben, war im Prinzip, dass wir ihm einen sicheren Raum gegeben haben, dass er ein Zuhause gefunden hat, eine Familie, und wusste, er hat zwei Menschen, die ihn lieben und die für ihn da sind. Und das war unser Beitrag. Die ganzen anderen Schritte musste er nach wie vor alleine gehen und ist ja auch wirklich bewundernswert und toll und mutig gegangen. Aber wir haben ihm in Anführungszeichen nur den Platz dafür gegeben. Und gleichzeitig ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Wir bekommen auch bei vielen Freunden und Freundinnen von ihm mit, was es eben ausmacht, wenn man 3, 4, 5 Jahre als Jugendliche in so einem Camp wirklich gefangen ist und wie schwer es ist, sich da wieder rauszuarbeiten.
Wie sehr war das von Vorteil, dass Sie in Afghanistan gelebt hatten? Also wussten, woher Hasib kommt, wussten von seiner Vergangenheit und da vielleicht auch ja ihm ein Stückchen Heimat noch mit nach Deutschland mitbringen konnten oder festhalten konnten?
Also das hat bestimmt geholfen, das hat aber auch uns geholfen, weil wir selber auch erst ein paar Monate wieder aus Afghanistan zurückgekommen waren und Hasib uns auch ein bisschen beim Ankommen wieder angeholfen hat, weil es für uns auch nicht so leicht war, hier wieder anzudocken in dem Leben, das sich doch sehr von Afghanistan unterscheidet. Also das hat schon geholfen. Gleichzeitig kenne ich auch viele, viele Familien, die das gemacht haben, ohne dass sie irgendeinen Kontakt davor zu Afghanistan hatten oder die Sprache konnten oder sowas. Und das klappt wunderbar. Also das Modell von Gastfamilien ist wirklich ganz, ganz tolles, weil es eben dazu führt, dass Leute direkt mitten in der Gesellschaft landen. Wir machen das jetzt gerade auch wieder bei den Leuten, die neu ankommen, dass wir jeweils Gastfamilien suchen, bei denen die Leute die ersten 1, 2, 3 Monate bleiben können, bis sie selber eine Wohnung gefunden haben. Und es sind wirklich jetzt gerade die unterschiedlichsten Settings, Leute, die eine Einliegerwohnung frei haben, Leute, bei denen die Kinder ausgezogen sind. Die hatten alle noch nie irgendwas mit Afghanistan zu tun und das funktioniert wirklich wunderbar. Also das sind jetzt mehrere Familien, bei denen wir das schon so machen. Und das ist einfach für alle eine total bereichernde Erfahrung.
Sie haben einen Film über junge geflüchtete Männer gemacht. Hasib ist auch einer von Ihnen. Wir sind jetzt hier, heißt dieser Film. Aber warum nur Männer?
Ja, wir haben uns da ganz bewusst für Männer entschieden, auch nicht nur irgendwelche Männer sozusagen, sondern für Männer, die ohne ihre Familien nach Deutschland gekommen sind, weil wir das total so erlebt haben, dass das eben genau diese Gruppe war, die so besonders heftig mit Propaganda, Rassismen, Hass von PolitikerInnen, nicht nur der AfD, sondern eben auch den demokratischen Parteien konfrontiert waren. Und wir wollten dem ja etwas entgegensetzen, beziehungsweise einmal so den Spiegel vorhalten und sagen, okay, die Leute, über die ihr aus der Ferne immer so leichtfertig und so hasserfüllt und gewaltvoll sprecht, hört denen mal zu. Die sind ja hier, die haben eine Stimme, die haben Geschichten, die sie erzählen können. Ihr müsst eigentlich nur kurz zuhören. Und das war so unser Antrieb dabei.
Ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass Geflüchtete nicht nur als amorphe Masse wahrgenommen werden, sondern eben auch ihre Einzelschicksale erzählt werden.
Total. Es gibt eine Studie der TU Dortmund, die haben sich 3 Jahre lang angeschaut, wie überregionale Printzeitungen in Deutschland über Geflüchtete berichten. Also jetzt nicht die Bild oder so, sondern seriöse Zeitungen. Und haben dort festgestellt, dass nur in 8% der Fälle Geflüchtete als Einzelpersonen zu erkennen sind. Also in 92% der Berichterstattung ist eben von Massen oder ja diesen ganzen unschönen Worten, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, die Rede. Und nur in 8% der Fälle sieht man eben, dass es überhaupt einzelne Personen sind. Das sind noch nicht mal in all diesen, in den wenigen Fällen von den 8% dürfen in Anführungszeichen die Geflüchteten dann selbst sprechen. Also das ist nur so, dass man eben erkennt, ah okay, das sind Einzelpersonen. Das ist deshalb so wahnsinnig wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil inzwischen total erforscht ist, dass es uns als Menschen viel, viel schwerer fällt, mit mehreren Menschen mitzufühlen, als mit einer einzelnen Person. Also es ist egal, ob wir das möchten oder nicht, erforscht, dass wir mehr mitfühlen, wenn wir sehen, dass eine Person Hunger leidet, anstatt 500. Das ist so. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir nicht bei bestimmten Personengruppen, meistens marginalisierten Personengruppen, dann immer so als Gruppe sprechen, sondern dass wir eben immer wieder auch sagen, hey, wir sind alle Menschen, das sind alles einzelne Menschen, die alle ihre einzelne Geschichte haben und deren Leben absolut unbedingt schützenswert ist.
Ronja von Wurmseibel ist heute Abend mein Gast. Die Journalistin, Autorin und Filmemacherin hat mehrere Jahre in Afghanistan gelebt, hilft nun Menschen, das Land verlassen zu können, nach Deutschland zu kommen und ist trotzdem, wie wir jetzt in den vergangenen 45 Minuten feststellen konnten, ein positiver Mensch geblieben. Wie machen Sie das?
Ich glaube, das habe ich gelernt, als ich in Kabul selbst gearbeitet habe, weil ich dort angefangen habe zu berichten und einfach, weil die Umstände dort so schrecklich sind, ganz schnell gemerkt habe, dass ich es irgendwie schaffen muss, in meinen Geschichten auch nach einem Hoffnungsschimmer zu suchen und sei ja noch so klein. Das war gar nicht so journalistisch-ideologisch gedacht damals, sondern wirklich nur für mich, weil ich gemerkt habe, sonst gehe ich komplett kaputt an dieser Arbeit, weil die Geschichten eben so krass und so dramatisch und so schrecklich waren. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht nur für mich gut ist, sondern auch für meine Geschichten und auch für die LeserInnen, weil das nochmal so eine ganz zusätzliche Perspektive bietet, immer zu schauen, also die Missstände auf jeden Fall zu berichten und auch darüber deutlich und ausdrücklich zu berichten, was schief geht, aber dann eben auch zu sagen, okay, wo ist denn der Lichtblick im Sinne von, was kann man denn jetzt tun oder gibt es vielleicht schon Leute, die sich in dieser Sache engagieren und deren Geschichte ich auch noch miterzählen kann oder gibt es andere Länder, die dieses Problem schon gelöst haben und das habe ich dann immer mehr gemacht und ja, jetzt ist es quasi ganz natürlich meine Art geworden, Geschichten zu erzählen und dadurch auch irgendwie ein Teil von mir geworden.
Probleme konstruktiv anzugehen, Auswege eben aus Problemen und Missständen zu finden. Das ist auch etwas, was Sie anderen gerne ans Herz legen möchten als Autorin. Im kommenden Frühjahr erscheint Ihr Buch »Wie wir die Welt sehen«. Und darum geht es auch eben um diese konstruktive Herangehensweise ans Geschichtenerzählen.
Genau, also es geht zum einen darum, wie können wir Nachrichten so konsumieren, dass sie uns nicht mehr kaputt machen, sondern dass sie uns tatsächlich wirklich wieder informieren und uns wirklich sagen, nicht nur was schiefläuft, sondern auch, wie wir da wieder rauskommen aus dieser jeweiligen Krise. Und davon gibt es ja viele in unserer Zeit. Und zum anderen geht es auch darum, wie wir im Alltag es schaffen können, anders an Probleme oder Rückschritte oder ja, vielleicht Momente, wo wir wirklich verzweifelt sind, keinen Ausweg mehr wissen, wie wir da anders rangehen können. Und da, ja, gibt es eben gute Wege, die in meinem Buch beschrieben sind, wie wir es wirklich schaffen, aus jeder noch so schlimmen Situation ja irgendwie wieder rauszukommen und vor allem schnell den Fokus darauf zu legen, okay, wo kann ich denn noch was beeinflussen? Wo kann ich denn tatsächlich noch was verändern? Also es geht nicht darum zu sagen, wir schauen weg und schauen die Probleme nicht mehr an. Im Gegenteil, sondern wir müssen sie sehr gut anschauen, um dann zu wissen, wo ist denn diese eine Tür, die ich jetzt öffnen kann, um was besser zu machen.
Dann nehmen wir doch mal zum Beispiel Afghanistan. Also aus dem Land erreichen uns eigentlich gar keine positiven Meldungen. Also wir, die wir das Land nicht kennen, die wir auf die Nachrichten auch angewiesen sind. Wie können wir denn da noch positiv auf die Situation in dem Land schauen?
Also bei mir persönlich sind es momentan 2 Dinge, die mir großen Mut machen. Das eine ist wirklich die unglaubliche Solidarität, die ich gerade erlebe von einerseits der afghanischen Diaspora, also Leuten, die aus Afghanistan ausgewandert sind, andererseits auch der zum Beispiel deutschen Zivilgesellschaft, dass wirklich Hunderte, Tausende seit Monaten nichts anderes machen, als versuchen, noch Leute zu unterstützen. Wir haben so viel Unterstützung bekommen von Gastfamilien. Jedes Mal, wenn wir einen Aufruf starten, dass wir eine Gastfamilie brauchen, steht mein Telefon danach nicht still, weil sich so viele Menschen melden. Das macht mir sehr viel Demut und zum anderen wirklich zu sehen, es gibt noch Leute in Afghanistan, allen voran sehr viele Frauen und Menschenrechtsaktivistinnen, die bis jetzt noch demonstrieren, die bis jetzt auf die Straße gehen, obwohl es verboten ist, die bis jetzt Gespräche, direkte Gespräche mit den Taliban fordern und die sehr, sehr mutig ihre Werte, ihr Land, ihre Gesellschaft, ihre Familien verteidigen. Und das beides macht mir sehr viel Mut. Und ich finde, es lohnt sich, in diese Richtung auch zu schauen, neben den Problemen, eben weil wir dann sehen, okay, wie können wir diese Menschen denn unterstützen in ihrem Kampf und wie können wir dafür sorgen, dass nicht immer nur über Gewalt berichtet wird, sondern eben auch darüber, was gegen Gewalt hilft, was gegen Terror hilft, was wir tun können, damit wir als Zivilgesellschaft zum Beispiel ja möglichst stark und mit möglichst viel Power unsere Ziele verfolgen können.
Was macht das denn eigentlich mit uns, wenn wir immer nur die schlechten Nachrichten hören, also ohne das zusätzliche plus X, den konstruktiven Ansatz, eben nur das Schlechte?
Ja, inzwischen ist das wirklich sehr, sehr gut erforscht. Also bei vielen, in vielen Redaktionen ist es noch so verbreitet der Glaube, dass man ein Problem nur drastisch genug schildern muss und dass Leute dann eben aufgerüttelt werden und was machen. Tatsächlich, und so entsteht dann auch oft die Berichterstattung mit diesem sehr, sehr negativen Fokus. Also aus dem Willen heraus eigentlich Leute zu aktivieren und wach zu rütteln. Tatsächlich ist inzwischen erforscht, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn wir ausschließlich negative Nachrichten hören, fühlen wir uns so hilflos und ohnmächtig, dass wir irgendwann sagen, ich kann ja eh nichts ändern, Zustände können wir nicht ändern, es ist alles schrecklich und es wird immer schrecklich bleiben. Es führt dazu, dass viele Leute aufhören, überhaupt Nachrichten zu konsumieren. Auch das ist erforscht inzwischen, dass sie sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen, aus dem politischen Leben zurückziehen, nicht mehr zur Wahl gehen. All diese Dinge, die wir eigentlich als Gesellschaft beklagen momentan, stehen eben in sehr engem Zusammenhang damit, dass viel Berichterstattung ausschließlich negativ ist. Und es geht eben nicht darum, zu sagen, ach, jetzt mischen wir noch ein bisschen Feel-Good-Stories und Happy News mit rein, sondern es geht wirklich darum zu sagen, über Missstände zu berichten und darüber hinaus aber noch mehr. Also anders gesagt, ausschließlich negative Berichterstattung zeigt eigentlich nur einen Teil der Realität. Und bei dem, was ich eben vorschlage, konstruktiv zu berichten, geht es darum, eben Negatives zu berichten und gleichzeitig zu sagen, okay, das könnte ein Ausweg sein. Wie kommen wir aus diesem Schlamassel jetzt wieder raus?
Ist dieser konstruktive Ansatz denn eigentlich nur was für Journalistinnen und Journalisten oder müssen wir alle lernen, wieder die schönen Geschichten zu erzählen?
Also wir müssen es nicht, aber ich glaube, es hilft uns allen. Es gibt ja keine Verpflichtung dazu, aber ich persönlich, ja, ich finde, es geht in alle Bereiche rein. Also wir alle erzählen Geschichten, wir Menschen brauchen Geschichten ganz dringend, wir erzählen sie jeden Tag und deswegen betrifft es alle Berufe, alle Bereiche. Das ist eben ganz, ganz wichtig, immer wieder zu schauen, wo liegt eigentlich mein Fokus? Wir kennen das vielleicht aus Gesprächen, wenn uns Leute immer nur mit Negativität überschütten, dass wir irgendwann uns einfach nur ausgelaugt und leer fühlen, egal ob wir diejenigen lieben oder nicht. Das ist ein Beispiel dafür, aber auch wenn wir in so, ja, wirklich bei, sei es jetzt bei Unternehmen, die ja auch immer so eine Art Geschichte erzählen oder in Beratung oder in allen möglichen Bereichen, spielen Geschichten eben eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Wir Menschen leben wirklich von und mit Geschichten. Das ist uns vielleicht oft gar nicht so klar, aber dadurch beeinflusst auch die Art der Geschichten, die wir lesen, sehr unsere Entscheidung. Also Nachrichten beeinflussen, wohin wir reisen, wem wir vertrauen, wem nicht, wie wir unsere Kinder erziehen, ob wir überhaupt Kinder bekommen. All diese Sachen werden davon bestimmt, welche Nachrichten wir konsumieren. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Frage.
Ich hoffe sehr, dass in den kommenden Wochen noch einige schöne Geschichten dazukommen, die Sie erzählen können, nämlich die von den Menschen, denen Sie aus dem Land helfen konnten, aus Afghanistan. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall dafür alles Gute.
Vielen Dank.
Die Journalistin, Autorin und Filmemacherin Ronja von Wurmb-Seibel war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Für die Technik war Florian Janssens verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.